Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. Die Themen: Größter bewaffneter Kunstraub der Schweiz. Unbekannte erbeuten in Zürich 4 Bilder im Wert von 180 Millionen Franken. Doppelattentat in Osttimor. Präsident Ramos-Horta ist schwer verwundet. Premier Guzmão kommt unverletzt davon. Kein Interesse, vorläufig. Der Internetkonzern Yahoo lehnt das Übernahmeangebot von Microsoft ab. Neuer Kommandant der Securitrans. Die Bahnpolizei rückt wieder näher an die SBB. Streit um Entwicklungspolitik. Fachleute kritisieren die Pläne von Bundesrätin Leuthardt. Und im Dossier Erscheinung, Vision, Halluzination. Eine Annäherung an das Wunder von Lourdes. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durer und mit den Nachrichten Simon Loy.
Bei einem Raubüberfall auf die weltbekannte Sammlung Bühler in Zürich haben 3 unbekannte Täter 4 berühmte Gemälde erbeutet. Der Gesamtwert der 4 Kunstwerke beträgt 180 Millionen Franken. Laut der Polizei handelt es sich um den wahrscheinlich größten Kunstraub Europas. Elmar Plotzer.
Gestohlen wurden 4 wertvolle Ölgemälde von Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Claude Monet und Edgar Degas. Der Schock über den riesigen Kunstraub sitzt tief. Bundespräsident Pascal Gouchpé sagte dem Schweizer Fernsehen, wenn so etwas geschehe, müssten Kunstmuseen wahrscheinlich besser bewacht werden. Laut Museumsdirektor Lukas Glor ist die Bühler-Sammlung ab sofort für die Öffentlichkeit nur noch eingeschränkt zugänglich. Geschlossen wird übrigens die Picasso-Ausstellung im Sedam-Kulturzentrum in Pfäffikon. Dort wurden letzte Woche 2 Picasso-Bilder gestohlen.
Der bei einem Attentat schwer verletzte Präsident Osttimors, José Ramos Horta, befindet sich außer Lebensgefahr. Das teilte der Parlamentspräsident Osttimors mit. Der 58-jährige Staatschef und Friedensnobelpreisträger sei erfolgreich operiert worden. Ramos Horta war am Morgen von Rebellen angeschossen worden. Er wurde zunächst in einem Militärspital notoperiert und dann zur weiteren Behandlung nach Australien geflogen. Auch Ministerpräsident Guzmão wurde von Rebellen angegriffen. Er blieb aber unverletzt. Nun ist es offiziell, der Internetkonzern Yahoo gibt dem Softwaregiganten Microsoft vorerst einen Korb. Man lehne das Übernahmeangebot in Höhe von rund 45 Milliarden Dollar ab, teilte Yahoo mit. Es sei zu niedrig. Damit könnte es nun zu einem langen Übernahmekampf um den Internetkonzern kommen. Mit dem Kauf will Microsoft die Übermacht des Rivalen Google bei der Online-Suche und der Internetwerbung brechen. Im Zusammenhang mit den Terroranschlägen vom 11. September 01 fordert das US-Verteidigungsministerium die Todesstrafe für 6 Guantanamo-Häftlinge. Der zuständige Brigadegeneral erklärte, die Verdächtigen würden des Mordes beschuldigt und sollten vor Militärgerichte gestellt werden. Unter den 6 Häftlingen sei Khalid Sheikh Mohammed, der mutmaßliche Drahtzieher der Anschläge in New York und Washington, bei denen fast 3000 Menschen ums Leben kamen. Die Prozesse sollen nach Angaben aus Militärkreisen in einem extra gebauten Gerichtsgebäude in Guantanamo stattfinden. Die Bahnpolizei Securitrans soll wieder näher an die SBB angebunden werden. Das Kommando übernimmt interimistisch Thomas Weibel, der Leiter öffentlicher Sicherheit der SBB. Er löst damit Jörg Stocker ab, der sein Mandat wegen Kündigungen im Corps und den Diskussionen um die Zukunft der Bahnpolizei zur Verfügung gestellt hat. Die Firma Securitrans nimmt die Sicherheitsaufgaben in Zügen und Bahnhöfen wahr. Sie war deswegen vom Verband der Polizeibeamten kritisiert worden. Der Verband begrüßt denn auch, dass die SBB die Verantwortung für die Bahnpolizei wieder übernehmen will. Er sei aber nach wie vor der Auffassung, dass Polizeiaufgaben nicht an private Sicherheitsfirmen delegiert werden könnten, so der Verband Schweizerischer Polizeibeamter. Das Bündner Parlament hat Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf gedankt für ihre Verdienste als Regierungsrätin. Sie habe Wesentliches verändert. Die Sanierung des Kantonshaushaltes etwa sei eine Meisterleistung gewesen, sagte der Präsident des Kantonsparlaments Leo Jecker. Außerdem erinnerte er an ihren erfolgreichen Kampf auf landesweiter Ebene gegen das Steuerpaket des Bundes. Wittmer-Schlumpf war von 1999 bis 2007 Bündner Regierungsrätin. Sie wurde im vergangenen Dezember in den Bundesrat gewählt. Der Basler Bischof Kurt Koch nimmt eine dreiwöchige Auszeit, dies auf Anraten seiner Ärzte, wie das Bistum mitteilt. Generalvikar Roland Traufer wird den Bischof in dieser Zeit vertreten. Der 57-jährige Koch sei erschöpft, so der Befund des Arztes. Koch ist seit 1996 Bischof des Bistums Basel. In der Schweiz gibt es keinen generellen Anspruch auf saubere Luft. Zu diesem Schluss kommt das Bundesverwaltungsgericht. Die Beschwerdeführer, 6 von Greenpeace unterstützte Privatpersonen, hatten von der Eidgenossenschaft gefordert, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Emissionsgrenzwerte für Feinstaub, Ozon sowie für Stickoxide einzuhalten. Greenpeace hatte ähnliche juristische Vorstöße bereits in den Kantonen Zürich, Bern und Aargau lanciert, allerdings ebenfalls ohne Erfolg. Im Billiglohnland Rumänien hat der weltgrößte Handyhersteller Nokia seine umstrittene neue Fabrik eingeweiht. Der neue Standort steht im direkten Wettbewerb zum Nokia-Werk in Bochum. Dieses will Nokia bis zum Sommer schließen und seine gesamte deutsche Produktion nach Rumänien verlagern. In Rumänien sollen über 3000 Angestellte Handys für Europa, den Mittleren Osten und Afrika produzieren. Der Konzern soll dafür von Rumänien Steuererleichterungen erhalten. Im französischen Wallfahrtsort Lourdes ist an einer Feier an die erste überlieferte Marienerscheinung erinnert worden. An der Feier unter freiem Himmel nahmen rund 70.000 Gläubige teil. Die Legende besagt, dass vor genau 150 Jahren die Jungfrau Maria einem 14-jährigen, kranken und armen Mädchen erschienen sein soll, und zwar bei einer Grotte am Rand von Lourdes. Papst Benedikt XVI. Will aus Anlass des Jubiläums im Herbst eine Pilgerreise nach Lourdes machen.
Ein Abstecher ins Museum. In nur 3 Minuten trugen Kunsträuber Bilder für 180 Millionen Franken aus der Zürcher Bühle-Sammlung. Der Besuch am Tatort. Dann die Einschätzung eines Experten. Die Beute ist unverkäuflich, kann aber sehr viel Geld einbringen, sagt er. Attentat in explosivem Umfeld. Der Präsident von Osttimor wird bei einem Anschlag schwer verletzt. Wem gehört die dritte Welt? Im Ämterstreit um die Schweizer Entwicklungspolitik wird Doris Leuthard jetzt aus den eigenen Reihen kritisiert. 11, die zweite. Beim Neuanlauf zur AHV-Revision ist von höherem Rentenalter nicht mehr die Rede, vom vorzeitigen Ruhestand dafür umso mehr. Und dann im Dossier: Ein Mädchen sieht ein weißes Fräulein, das vielleicht die heilige Jungfrau war. Fragen zum Wunder von Lourdes, 150 Jahre nach der Vision. Echo der Zeit. Gestern Nachmittag, kurz vor 16.30 Uhr, drangen 3 Maskierte in die Villa im Zürcher Seefeld, in der die Kunstsammlung Bühle ausgestellt wird, und trugen 4 Gemälde aus den Ausstellungsräumen. Die Bilder haben einen geschätzten Wert von 180 Millionen Franken. Bisher fehlt jede Spur von den Räubern. Der größte bewaffnete Kunstraub in der Schweiz. Sonja Schmidmeister berichtet aus Zürich.
Es ging alles blitzschnell. Die Räuber betraten das Museum durch den Haupteingang. Schwarz maskiert und mit einer Waffe in der Hand bedrohte einer das Personal und einige Besucher, die sich im Eingangsbereich aufhielten. Sie mussten sich auf den Boden legen. Die anderen 2 marschierten in den großen Saal im Erdgeschoss, wo die wichtigsten Bilder der Sammlung hängen. Sie schnitten in Windeseile die Aufhängevorrichtung, je 2 Drähte entzwei, packten die 4 Meisterwerke und verfrachteten sie in ein weißes Fahrzeug, das vor dem Museum parkiert war. Lukas Glor, der Museumsdirektor, ist nicht nur schockiert, weil die Diebe derart dreist vorgegangen sind, der Verlust der Bilder trifft ihn auch persönlich.
Wenn man als Direktor in einem so wunderbaren Museum arbeiten darf, wie ich das darf, dann wachsen einem diese Bilder natürlich intensiv ans Herzen. Man ist ja täglich von diesen Bildern umgeben. Sie wirkten wie eine Familie und es ist eigentlich für mich, wie wenn 4 Familienmitglieder jetzt nicht mehr da sind.
Die vier Gemälde waren mit einer Einzelbildsicherung ausgerüstet. Das bedeutet, sobald ein Bild bewegt wird, geht der Alarm los. Das war auch gestern der Fall. Doch bis die Polizei eintraf, waren die Räuber schon längst weg. Lediglich 3 bis 3,5 Minuten dürften sich die Diebe im Museum aufgehalten haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die das weiße Fluchtfahrzeug gesehen haben. Möglicherweise ragten die Bilder bei der Wegfahrt noch aus dem offenen Kofferraum. Wie Museumsleitung und Polizei heute betonten, entsprach die Sicherung der Gemälde den heutigen Ansprüchen. Offensichtlich konnten diese Vorkehrungen den Raub nicht verhindern. Deshalb zieht Museumsdirektor Lukas Glor Konsequenzen.
Wir werden unser Haus ab sofort schrittweise ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückziehen müssen. Das tun wir schweren Herzens. Wir werden ab sofort keine regulären Öffnungszeiten mehr anbieten können. Wir versuchen aber dennoch, das Haus so weit zugänglich zu halten, dass wir wie bisher Gruppen besuchen, auf Anmeldung das Haus öffnen werden.
Während die Polizei nach den unverfrorenen Räubern fahndet, hoffen die Verantwortlichen der Sammlung, dass sie die Bilder möglichst unversehrt zurückerhalten. Für Hinweise, die dazu führen, dass der Knabe mit der roten Weste von Cézanne und die geraubten Gemälde von Van Gogh, Degas und Monet dereinst wieder an den Wänden im großen Saal hängen, hat das Bürle-Museum eine Belohnung von 100.000 Franken ausgesetzt.
Sonja Schmidmeister berichtete über den spektakulären Zürcher Kunstraub, der vorerst wenigstens gelungen scheint. Die Täter sind auf freiem Fuß mit 4 super wertvollen Bildern im Gepäck. Dumm nur, dass diese Bilder auch super berühmt sind und daher praktisch unverkäuflich. Warum jemand überhaupt so etwas stiehlt und wie man auch solche Ware zu Geld machen kann, weiß Jean-Robert Giesler von der Bundeskriminalpolizei. Peter Maurer hat mit ihm gesprochen.
Der Mann weiß, wovon er spricht. Der Kunstraub sei ein gigantisches Geschäft, erklärt Jean-Robert Giesler, Spezialist für Kunstwerke bei der Bundeskriminalpolizei.
Der illegale Kunsthandel steht weltweit an 4. Stelle nach dem Waffenhandel, Drogenhandel und Menschenhandel.
Allein in der Schweiz werden jährlich rund 300 Kunstdiebstähle registriert. Vom kleinen Objekt aus der Privatwohnung bis zum wertvollen Gemälde aus dem Museum. Aber, sagt Giesler, der studierte Kunstgeschichtler und Dozent für klassische Archäologie lakonisch, es geht dabei meistens ums Gleiche.
Es geht oft nur ums Geld.
Und das dürfte auch beim 180 Millionen Gu von Zürich nicht anders gewesen sein. Denn
das romantische Bild, dass die Diebe die Objekte lieben, das leider können wir nicht glauben.
Und auch an die immer wieder wohlfeile Geschichte vom durchgeknallten Milliardär, der gezielt millionenteure Gemälde klauen lässt, um sie ganz für sich allein zu haben, glaubt Kunstexperte Giesler, der seit 10 Jahren im Sold der Bundeskriminalpolizei steht, nicht.
Meines Erachtens ist das eher eine Fantasie. Es wurde nie bewiesen, dass solche Aufträge geschehen sind.
Für Jean-Robert Giesler steht nach dem spektakulären Kunstraub von Zürich eine Frage im Zentrum. Und mögliche Antworten darauf schiebt der Experte gleich selber nach.
Was macht man mit solchen Objekten, die eigentlich nicht verkäuflich sind? Die sind so bekannt. Die Polizei hat weltweit die Information verbreitet. Die Bilder sind auch verbreitet überall. Ich sehe nur 2 Möglichkeiten. Entweder gehen die in Länder, wo die Kundschaft die Mittel hat, solche wertvolle Kunstwerke zu kaufen, und gleichzeitig in Länder, wo die Behörden keine strikte Kontrolle üben über den Markt.
Konkrete Ländernamen will Giesler freilich nicht nennen. Nur so viel.
Osteuropa zum Beispiel.
Oder die zweite von Giesler angetönte Möglichkeit, wie die gestohlenen Werke versilbert werden könnten, ist,
dass die Täterschaft versucht, dann die Besitzer oder die Versicherungen zu erpressen.
Nach dem Kidnapping gleichsam eine Art Artnapping. Giesler nickt.
Ja, das kann man sich vorstellen, ja, eindeutig.
Der dreiste Kunstraubüberfall auf die Bürler-Sammlung dauerte bloß circa 3 Minuten. Rein ins Gebäude, Faustfeuerwaffe im Anschlag, alles auf dem Boden, 4 Gemälde abhängen und weg. So einfach ging das. Für den Kunstsachverständigen der Bundeskriminalpolizei ist klar, jetzt muss sicherheitsmäßig etwas passieren.
Ja, unbedingt. Man sollte bessere Überwachungskameras, man sollte auch Kontrolle am Eintritt des Museums, wie es zum Beispiel in Paris oder in großen Museen der Fall ist, unbedingt einführen. Wenn man solche Schätze hat wie in dieser Bühle-Sammlung.
Das war Jean-Robert Giesler, Spezialist für Kunstwerke bei der Bundeskriminalpolizei. Der Bericht war von Peter Maurer. Vor knapp 2 Jahren kam es in Osttimor nördlich von Australien zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen. Ein dementsprechend alarmierendes Zeichen waren heute die beiden Attentate auf die wichtigsten Politiker des Landes, auf Präsident Ramushorta und auf dessen Premier Janana Gusmão. Gusmão blieb unversehrt, Orta dagegen musste mit schweren Verletzungen nach Australien geflogen werden, soll aber außer Lebensgefahr sein. Ich sprach heute Nachmittag mit dem Südostasien-Korrespondenten der NZZ, Manfred Rist. Er schilderte mir die Ereignisse von heute Morgen.
Heute Morgen, ungefähr gegen 7:30 Uhr, gab es 2 koordinierte Anschläge auf die beiden wichtigsten Persönlichkeiten im Land, nämlich den Präsidenten José Ramos Horta sowie den Ministerpräsidenten Janana Gusmão. Bei diesen getrennten Angriffen auf die jeweiligen Wohnhäuser ist Ramos Horta ziemlich schwer verletzt worden durch Schüsse. Hingegen ist Janana Gusmão ohne Verletzungen entkommen und hat am Abend sogar eine Pressekonferenz abgehalten.
Wer steckt hinter diesem Anschlag?
Da hat man Klarheit. Beim Anführer dieser Gruppe handelt es sich um einen Altbekannten, um Alfredo Reynado. Das ist ein ehemaliger Major in der Armee. Und der hat im April 2006 das erste Mal von sich reden gemacht. Er hat sich damals an die Spitze von abtrünnigen Soldaten gesetzt und Lohnforderungen gestellt. Er hat sich dann nach Scharmützeln mit der Regierung und mit den Militärs in die Berge zurückgezogen, ist zwischendurch mal verhaftet worden, ist wieder geflohen und hat jetzt offenbar eine alte Rechnung begleichen wollen.
War das heute Morgen ein Putschversuch?
Das konnte man in einer ersten Interpretation an verschiedenen Orten so lesen bzw. hören. Ich persönlich glaube nicht daran. Dazu war es viel zu dilettantisch aufgezogen. Es war auch eine viel zu kleine Gruppe. Man kann nicht mit einer Handvoll Leuten einen Putschversuch unternehmen in den frühen Morgenstunden und einfach die beiden wichtigsten Vertreter der Regierung umbringen. Ich glaube, es handelte sich eher um einen politischen Destabilisierungsversuch oder allenfalls gar einfach um eine persönliche Rache. Ich glaube an einen Destabilisierungsversuch, denn es gibt in Osttimor sehr, sehr viele offene Rechnungen. Es gibt politische Parteien, die bei den vergangenen Wahlen im letzten Jahr, also 2007, den Kürzeren gezogen haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass in diesen Kreisen gewisse Sympathien für Reynado nach wie vor ausschlaggebend sind.
Wie groß ist denn die militärische und die politische Basis dieser Aufständischen? Von wem werden die unterstützt? Im Land und vielleicht auch außerhalb des Landes?
Diese Basis war nie sehr groß. Überhaupt, Osttimor ist ein sehr kleines Land und man muss sich vorstellen, die Armee damals, also 2006, als diese Unruhen begannen, die bestand aus 1400 Mann und davon haben sich 600 abgespalten, also nicht einmal die Hälfte. Was damals dieser Krise diese Publizität verschafft hat, ist, dass die Unruhe im Polizeikorps auf die Bevölkerung übergegriffen hat und dass all die arbeitslosen Jugendlichen auf die Straßen gegangen sind und die Bevölkerung terrorisiert haben. Heute muss man sagen, dass diese Restgruppe von Reynado, der ja bei diesem Überfall selbst erschossen worden ist, dass diese Restgruppe wahrscheinlich an 2 oder 3 Händen abzuzählen ist.
Sie haben mehrfach angedeutet jetzt bereits, dass Hintergrund der dauernden Erhebungen die wirtschaftliche Situation ist, die extrem prekäre soziale Situation. Tatsächlich hat Osttimor, was den Aufbau angeht, nichts erreicht. Hat denn die Regierung hier Fehler gemacht?
Da muss man unterscheiden. Auf der einen Seite geht es in Osttimor um sehr viel Geld, nämlich um Geld der internationalen Hilfsorganisationen. Und wer an der Macht ist, hat Zugang zu diesen Geldern. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist das Land mausarm geblieben. Man fragt sich heute zu Recht, wo sind denn eigentlich diese Gelder geblieben?
Was ist Ihre Antwort darauf? Wohin sind diese Gelder geflossen?
Ich glaube, man muss einfach sehen, dass der wirtschaftliche Aufbau nicht über Nacht passieren kann. Es braucht Jahre. Dazu kommt, dass Osttimor über ein ganz gewaltiges Bevölkerungswachstum verfügt. Dazu kommt die Korruption. Nach wie vor gilt Osttimor als eines der korruptesten Länder. Und wo Korruption herrscht, da bleibt normalerweise der sinnvolle wirtschaftliche Aufbau auf der Strecke.
Wenn ich das zusammenfasse, eine zerrüttete Gesellschaft, eine traumatisierte Bevölkerung, soziales Elend, Korruption, da kann doch auch ein dilettantisch ausgeführtes Attentat schnell zu einem Flächenbrand führen. Was kommt jetzt? Wieder Unruhen, wieder Vertreibungen, wieder Tote und vielleicht Bürgerkrieg?
Wirtschaftlich hat sich tatsächlich sehr wenig bewegt in den vergangenen Jahren. Was wir hingegen gesehen haben, ist eine Rückkehr zur politischen Stabilität. 2007 hatten wir Präsidentschaftswahlen, bei denen Ramos Horta als Sieger hervorgegangen ist. Wir hatten ruhige Parlamentswahlen, bei denen es eindeutige Sieger gab. Das heißt, politisch ist das Land eigentlich ruhig geblieben. Und jetzt ist dieses Attentat passiert, das man aber aus meiner Sicht nicht überschätzen sollte.
Das war NZZ-Korrespondent Manfred Rist im Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Und hier geht's weiter mit diesen Themen. Schlechte Karten für Doris Leuthard, Zwischenstand im Streit um die Schweizer Entwicklungspolitik. Ruhestand so früh wie möglich, die Ausgangslage der 11. AHV-Revision im zweiten Anlauf. Und im Dossier, was hat Bernadette Soubirous tatsächlich gesehen? Ein Theologe zum Wunder von Lourdes, 150 Jahre danach. Bis jetzt lief der Streit zwischen dem Staatssekretariat für Wirtschaft SECO und der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA stramm entlang der Amtsgrenzen. Die DEZA möchte alle entwicklungspolitischen Aktivitäten bei sich konzentrieren. Das SECO will die Entwicklungszusammenarbeit in jenen Ländern kontrollieren, die für die Schweizer Exportwirtschaft interessant sind. Demnächst soll dieser monatelange Konflikt im Bundesrat beigelegt werden. Und jetzt äußert sich ein ehemaliger SECO-Mitarbeiter. Er hält nicht viel von den Plänen seines früheren Amtes. Und Entwicklungsexperten, die für beide Ämter gearbeitet haben, geben ihm recht. Dagmar Zumstein.
Noch sieht es so aus. Die DEZA unterstützt Programme multilateraler Organisationen und beteiligt sich an humanitären Einsätzen. Das SECO konzentriert sich auf bilaterale Beziehungen, wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen sowie Handels- und Investitionsförderung. In zahlreichen Ländern sind sowohl die DEZA wie auch das SECO vertreten. Nun will das SECO nur noch jene Länder betreuen, die für die Schweizer Exportwirtschaft von Vorteil sind. Aus diesen Schwerpunktländern, wie beispielsweise Südafrika, Kolumbien, Peru oder Vietnam wiederum, müsste sich das DEZA zurückziehen. Ein Vorschlag, der für viel Kritik sorgt. Selbst der ehemalige SECO-Botschafter für Handel und Entwicklung, Matthias Meyer, hält die Aufteilung nach Ländern für keine gute Idee.
Das scheint mir ein Fehler zu sein, ganz einfach, weil diese Instrumente, die vom SECO verwendet werden, also ich denke hier zum Beispiel an Budgethilfe, ich denke an technische Hilfe im Handelsbereich für Entwicklungsländer, dass gerade jetzt diese Instrumente sehr, sehr wichtig sind in ärmsten Ländern.
Das SECO darf sich aus Sicht für die Schweizer Wirtschaft etwas weniger vielversprechenden Ländern nicht zurückziehen. Gerade viele Länder in Afrika, die bereits ein Wirtschaftswachstum von gegen 5% erzielen, dürfe man diese SECO-Instrumente nicht vorenthalten.
Es gibt Länder, die wirklich anfangen, in Afrika sich zu diversifizieren, die auch wieder industriell tätig werden. Und das ist jetzt der Moment, wo man diese Länder mit diesen Instrumenten, dass man diese Instrumente eigentlich dort benutzen sollte. Und das wird natürlich durch diese neue Trennung, so wie sie vorgeschlagen wird, würde das in Frage gestellt.
Den Vorschlag der geografischen Trennung der Entwicklungszusammenarbeit zwischen SECO und DEZA stellen auch andere Experten in Frage. Alex Kunze arbeitet als Umweltexperte und Mediator für Entwicklungszusammenarbeit sowohl für das SECO wie für das DEZA und befürchtet, dass die Länderaufteilung vor allem der Schweizer Wirtschaft Vorteile bringen würde.
Wo kämen wir denn hin, wenn wir nur solche Bedürfnisse im Vordergrund stehen würden? Ich denke, das Ziel sollte doch sein, eine effiziente und effektive schweizerische Entwicklungszusammenarbeit in der Zukunft.
Noch weiter geht Peter Nickli, Geschäftsleiter bei der Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke Allianz Süd. Aus seiner Sicht hat das, was SECO macht, mit Entwicklungshilfe nichts zu tun. Man könne nicht gleichzeitig Entwicklungshilfe betreiben und die Schweizer Exportindustrie fördern.
Man kann nicht in der Schweiz gleichzeitig eine Diskussion haben, wo man sagt, die Hilfe sei nicht wirksam. Sie nützt überhaupt nichts. Und dann gleichzeitig Geld aus dem Fenster auswerfen, wo man weiß, dass es nicht der Entwicklung dient, sondern eigentlich ein politisches Operationsgeld ist, ein Schmiermittel, damit man Freihandelsverträge abschließen kann.
Für alle Kritiker ist indes klar, in erster Linie muss geklärt werden, was Entwicklungszusammenarbeit ist und wie die Maßnahmen aussehen, mit denen die Schweizer Außenwirtschaft unterstützt werden soll. Es braucht eine klare Trennung zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Schweizer Wirtschaftsförderung. Soweit die Experten. Jetzt liegt der Ball aber bei der Politik. Der Bundesrat wird demnächst entscheiden, ob eine geografische Zweiteilung hier Sinn macht oder ob die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit unter einem Dach vereinigt werden soll.
In der Diskussion rund um die schweizerische Altersvorsorge dominieren düstere Warnungen. Die AHV sei nicht mehr finanzierbar, das Rentenalter müsse angehoben werden, vorerst mal auf 67. Die 11. AHV-Revision, die in diese Richtung ging, wurde vom Volk aber verworfen. In den 4 Jahren seither ist viel diskutiert und gestritten worden, aber passiert ist nichts mehr. Mit Beginn der neuen Legislatur hat die 11. AHV-Revision ihren Weg aber aus den Schubladen heraus ins Parlament gefunden. Und da steht die Frage der frühzeitigen Pensionierung im Mittelpunkt. Geraldine Eicher.
Wer sich heute vor 65 pensionieren lassen will, muss sich das einiges kosten lassen. Seine Rente wird bis ans Lebensende um 6,8% pro vorbezogenes Jahr gekürzt. Für die AHV bringt das keine Mehrkosten. Menschen mit niedrigem Einkommen aber können sich diese Renteneinbuße kaum leisten. Mit der Initiative für ein flexibles Rentenalter macht der Gewerkschaftsbund deshalb Druck. Wer ein durchschnittliches Jahreseinkommen unter 116.000 Franken aufweist, soll künftig bereits mit 62 bei voller Rente in Pension gehen können. Davon würde die Mehrheit der Erwerbstätigen profitieren. Es würde aber bei der AHV auch bei einem Frauenrentenalter von 65 Jahren noch Mehrkosten von rund 1 Milliarde Franken verursachen. Diese Woche nun berät die Nationalrätliche Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit ein Modell, das den Weg zu einem Gegenvorschlag ebnen könnte. Wer weniger als 93.000 Franken verdient hat, soll bei einer Frühpensionierung eine kleinere Renteneinbuße haben. Auf welchen Satz sich die Kommission einigen wird und welche Mehrkosten auf die AHV zukommen würden, ist noch offen. Für SP-Nationalrat Paul Rechsteiner, seines Zeichens auch Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, wäre dieser Weg nicht abwegig.
Wäre ein klarer Fortschritt, wenn er mit genügend Geld ausgestattet wird. Am Schluss entscheidet sich alles mit der Investition. Wie viel will man investieren? Es ist wichtig, dass das langjährige Versprechen, dass auch für die unteren und mittleren Einkommen eine Möglichkeit bestehen muss, früher zu gehen, dass dann großes Bedürfnis, längst anerkannt, dass man das jetzt endlich einlöst und realisiert.
Einen anderen Weg möchte der Arbeitnehmerverband Travail Suisse begehen. Er will vor allem Einkommen bis zu 55.000 Franken begünstigen. Kostenpunkt ebenfalls rund 1 Milliarde Franken. Gut investiertes Geld, sagt Hugo Fasel, Präsident von Travail Suisse und CSP-Nationalrat.
Wir würden damit konkret jene Leute erreichen, die eben im Erwerbsleben schlecht bezahlt waren, wie Schreiner, wie Malergewerbe und gleichzeitig natürlich die ganze Breite der Frauen, weil die sind bis zu einem Drittel schlechter bezahlt. Das heißt, man soll sie dann im Alter nicht noch einmal bestrafen, wenn sie schon das ganze Leben bestraft wurden durch ein schlechteres Einkommen.
Anders sieht es die SVP. Wer die finanzielle Lage der AHV betrachte, müsse zum Schluss kommen, dass man sich keine Geschenke leisten könne, sagt SVP-Nationalrat Roland Bure. Gegenvorschläge zur Initiative seien genau abzuwägen.
Einer, der für uns allenfalls machbar wäre, aber auch nur sehr beschränkt, wäre der, dass man die Heiratsstrafe reduziert. Das heißt, dass man Ehepaaren, wo beide in Rente gehen, weniger Kürzungen auferlegen würde, als sie das heute machen.
Da hält die FDP den Warnfinger auf. Auch das koste, und zwar mehrere hundert Millionen Franken, sagt Nationalrat Pierre Triponnet. Die FDP peilt eine Flexibilisierung gegen oben und unten an. Sie will Anreize schaffen, damit die Leute länger im Arbeitsleben bleiben, ist aber auch bereit, gegen unten Zugeständnisse zu machen.
Man ist bereit, auf unserer Seite darüber zu diskutieren, dass für Personen mit wirklich tiefen Einkommen, dass man hier ein gewisses Entgegenkommen zeigen könnte, damit solche Personen auch effektiv von der Flexibilisierung profitieren könnten.
Das Parlament wird sich voraussichtlich in der März-Session mit der 11. AHV-Revision befassen.
Geraldine Eicher. Frauen kommen zu kurz weltweit. Ihre Karrierechancen sind immer noch deutlich kleiner als jene der Männer. Umso mehr fallen jene auf, die ihre männlichen Konkurrenten hinter sich lassen und den Weg nach ganz oben schaffen. Zum Beispiel Indra Nooyi. Sie ist Inderin und leitet einen der großen globalen Konzerne der USA, PepsiCo. Das Wirtschaftsmagazin Forbes bezeichnet sie darum als eine der mächtigsten Frauen der Welt. Priscilla Imboden hat Indra Nooyi in der Schweiz getroffen.
Indra Nooyis Blick ist wach und freundlich, ihr rundes Gesicht strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus. Von Gemütlichkeit kann aber nicht die Rede sein, wenn man die steile Karriere der 53-jährigen Chefin des PepsiCo-Konzerns betrachtet. Ihr Weg bis an die Spitze einer US-Firma war weit. Er fing in der südindischen Metropole Madras in einem bescheidenen Haushalt an.
The most important thing, every job I did very well. To me, if you don't do...
Das Wichtigste sei gewesen, dass sie an jeder Stelle versuchte, die bestmögliche Arbeit zu leisten, besser als alle anderen zu sein. Indra Nooyi studierte in Indien und trat dort ihre erste Stelle bei der Firma Johnson & Johnson an, als Vertreterin von Hygieneprodukten. Damit gab sie sich aber nicht zufrieden und bewarb sich bei der US-amerikanischen Spitzenuniversität Yale. Mit einem Stipendium in der Tasche machte sich die damals 23-Jährige auf den Weg in die USA. Sie hatte damals zu wenig Geld für ein westliches Kleid und trug deshalb im Hörsaal den traditionellen Sari. Das tut sie auch heute noch ab und zu, obwohl ihr Jahresgehalt mittlerweile 8 Millionen Dollar beträgt. Neben ihrem Perfektionismus seien es Menschen gewesen, die ihr den Weg nach oben ebneten, sagt sie.
I had fantastic mentors. And my belief is that if you do job very well,
sie habe fantastische Mentoren gehabt. Diese müsse man nicht suchen. Wenn man einen Job sehr gut mache, würden sie von selbst kommen. Ihre nächsten Schritte führten über die Firmen Motorola und ABB. Vor 14 Jahren dann wechselte sie zum US-Lebensmittelkonzern PepsiCo. Seit 2 Jahren ist Indra Nooyi Konzernchefin. Sie ist also eine der wenigen Frauen, die es an die Spitze eines Weltkonzerns schafften. Dies sei unter anderem deswegen so selten, weil die Kinder gerade dann kämen, wenn der Aufstieg in der Firma angesagt sei, sagt Indra Nooyi.
The career clock and the biological clock are directly in conflict with each other, and that's one of the biggest problems.
Die Karriereuhr und die biologische Uhr würden einander im Weg stehen, das sei eines der größten Probleme. Indra Nooyi, auch sie Mutter 2 Kinder, hat ihre kleinere Tochter oft im Direktionszimmer Hausaufgaben machen lassen. Kollegen kümmerten sich um sie. Die PepsiCo-Chefin ist deshalb zuversichtlich.
If companies want to grow, they have to create an inclusive workplace, because if you leave out women from the workplace.
Wenn Firmen wachsen wollten, müssten sie auch die Frauen und ihre Lebenssituation einbeziehen. Sie könnten nicht einfach auf die Talente der Hälfte der Bevölkerung verzichten. Es würde zu lange gehen, bis sich die Männer um die Kinder kümmern würden. Firmen müssten ein Klima bieten, das Frauen eine Karriere und ein Familienleben ermögliche.
I think it's going to take too much time to try to change the men to do that. You're better off creating an environment in companies where women can have a career and a family life.
Zur Frage, ob Frauen anders führen als Männer, sagt sie:
I can speak for myself. I'd say the distinguishing factor that I bring to the company is that bring a lot of heart to the company.
Sie können nur für sich sprechen. Sie betrachte die Firma als erweiterte Familie und die Mitarbeitenden als Familienmitglieder und nicht als Angestellte. Die Geschichte Indra Nooyis tönt fast zu einfach. Und Nooyi passt nicht ins Bild der toughen Managerin. Zu sanft und ruhig wirkt sie. Die harten Fakten aber sprechen für sich. Unter ihrer Ägide ist der Umsatz von PepsiCo um 70% gestiegen und der Profit hat sich verdoppelt. Indra Nooyi ist nicht nur als indische Frau an der Spitze eines US-Konzerns eine Ausnahmeerscheinung, sie hat auch herausragenden Erfolg.
Priscilla Imboden. Es ist jetzt 18.35 Uhr, Zeit fürs Dossier. Als die 14-jährige Bernadette Soubirous die Grotte Massabielle bei Lourdes besuchte, hatte sie eine Vision. Eine weiße Frau erschien ihr. Bald war man überzeugt, dass es sich um die heilige Jungfrau gehandelt haben müsse. Und damit erklärt man auch die Heilwirkungen der Quelle, die in der Grotte entsprungen ist und Lourdes zu einem der meistbesuchten Wallfahrtsorte der Katholiken gemacht hat. Das Wunder von Lourdes ereignete sich heute vor genau 150 Jahren. Aus diesem Anlass sprach ich mit dem Luxemburger Theologen Patrick Tondelinger, der die Geschichte dieser Vision untersucht hat. Ich fragte ihn, was man über die junge Seherin Bernadette Soubirous wisse.
Über Bernadette Soubirous, die Seherin von Lourdes, weiß man recht viel für ein Kind aus ärmlichen Verhältnissen des 19. Jahrhunderts. Sie war die Erstgeborene, was in dieser matriarchalischen Gesellschaft eher eine Vorrechtsstellung einbräumen sollte, die sie aber aufgrund ihrer körperlichen Krankheiten nicht einnehmen konnte.
Sie sagen selbst, man weiß recht viel über ein Mädchen, das aus ärmlichen Verhältnissen kommt. Da drängt sich die Frage auf, wie viel von dem, was man weiß, Biografie ist und wie viel Legendenbildung.
Man kann heute schwer sich in die Mentalität eines kleinen analphabetischen Mädchens aus dieser Gegend vor 150 Jahren hineinversetzen. Zumal auch die Quellen von Leuten geschrieben wurden, die eben aus einer anderen Bildungsschicht kamen, sodass man natürlich nie selbst sozusagen im Subjekt der Bernadette Soubirous selbst sein kann. Alles ist schon irgendwie gefiltert und gedeutet. Das ist aber auch irgendwie immer so bei historischen Begebenheiten. Tragisch ist das nicht, aber man muss sich dessen bewusst sein.
Sie sagten, alles wird immer gefiltert und gedeutet. Das ist ein ganz zentrales Stichwort im Zusammenhang mit dieser Vision der Bernadette. Sie selbst hatte gesagt, ich habe in einer Höhle ein weißes Fräulein gesehen. Wer hat denn danach die Heilige Jungfrau rausgemacht?
Die Heilige Jungfrau, das kam sozusagen spontan in den ersten Verhören durch den Polizeikommissar. Es war ja auch so, dass eben weiße Liebfräulein zu einem heidnischen Bildungshorizont und Gedankengut entsprangen, das ja damals etwas verpönt war, weil man ja sich zu den guten Christen zählen wollte. Also es ist ja auch normal, das weiße Fräulein eben als Maria zu deuten, zumal ja im 19. Jahrhundert es viele Erscheinungen der Mutter Gottes gab, die so berichtet worden sind.
Hat es denn keine Zweifler gegeben?
Zweifler gab es sehr wohl. Eher daran, ob Bernadette überhaupt etwas gesehen hat oder vielleicht, dass das Ganze krankhaft sei, dass es ein weißes Fräulein sei, was jetzt nicht die Mutter Gottes wäre. Dies wurde eigentlich eher von recht wenigen, eher vielleicht so esoterisch angehauchten Kreisen gesehen.
Und vielleicht hat umgekehrt jemand das ganz große Geschäft gewittert und darum sehr schnell aus dem weißen Fräulein eine heilige Jungfrau gemacht.
Ich glaube nicht, dass es da um finanzielle oder sonst welche Geschäftemacherei ging. Die Leute wollten eben einfach den Besuch der Mutter Gottes für sich in Anspruch nehmen. Zumal ja auch 1846 in La Salette, das ja auch in einer Berglandschaft geschehen war. Wieso sollte denn auch nicht, wie in anderen Heiligtümern rundherum um Lourdes, auch jetzt die Mutter Gottes einmal nach Lourdes kommen?
Wie reagierte denn die Kirche damals in jener Zeit, nicht nur in diesem konkreten Fall, ganz grundsätzlich auf solche Visionen und Erscheinungen? Hat man das sehr schnell akzeptiert oder hat man da längere Abklärungen folgen lassen?
Eben weil man diesen Erscheinungen ja einen großen Stellenwert zuzollte, war man auch sehr kritisch ihnen gegenüber. Man musste da sehr genau prüfen, ob es nicht jetzt hier in diesem Fall um eine Täuschung ginge, sodass eben nicht nur das Kind eigentlich die ganze Umgebung täuschte, sondern auch die Kirche in ihrem Ganzen. Und da gab es ja auch eine gewisse Gefahr für die Gläubigen und die wollten die Kirche ausschalten durch sehr strenge Prüfungen.
Aufgrund welcher Informationen ist man denn zum sicheren Schluss gekommen, dass Bernadette die Heilige Jungfrau gesehen hat?
Ausschlaggebend dafür, dass eben die Kirche offiziell erklärte, dass es die Heilige Jungfrau sei, die erschienen ist, waren die Wunderheilungen, die erfolgten, eben aufgrund einer Quelle, die während der Bernadette'schen Visionen freigelegt wurden. Und das war eben das ausschlaggebende Argument. Aufgrund dieser Quelle konnten Leute eben ihre körperlichen Leiden gelindert und geheilt sehen.
Sie reden konsequent von Visionen und werden aus der katholischen Kirche kritisiert dafür, weil sie eben nicht das Wort Erscheinung brauchen. Was ist denn der Unterschied?
Ja, Bernadette selbst redet auch nur von Visionen. Für mich ist es eigentlich das Gleiche. Erscheinungen und Visionen, auch in der Theologie werden heutzutage Erscheinungen als innerpsychische Vorgänge gedeutet. Das ist ja nicht mehr so, dass man sagt, eine Erscheinung ist etwas, was von draußen kommt, wo eigentlich das Wunderbare ja wäre, dass die anderen Menschen die erscheinende Mutter Gottes nicht sehen, und Visionen, was eben etwas rein innerpsychisches ist. Auch außernatürliche oder übernatürliche, göttliche Übermittlungen, Offenbarungen können auch innerpsychisch stattfinden.
Diese innerpsychischen Vorgänge, die Sie erwähnen, führen mich dazu, Ihnen einen dritten Begriff anzubieten: Halluzination.
Halluzination ist auch ein Begriff, den man benutzen kann. Vorausgeschickt natürlich, man macht keine psychopathologische Einengung. Nur die meisten Leute sehen darin eben etwas Krankhaftes. Und dann in diesem Fall würde ich den Begriff Halluzination natürlich nicht gebrauchen.
Was macht Sie so sicher, dass man das pathologisch nicht einengen darf?
Weil eben Bernadette aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung auch im Zusammenspiel mit ihrer Umwelt sehr klar eben nicht pathologische Persönlichkeitsstrukturen an den Tag legen kann und auch zum Teil ausformen und entwickeln kann.
Nun hat die Vision der Bernadette oder eben die Erscheinungen der Bernadette haben Folgen gehabt. Es waren insgesamt 17 oder 18. Und Lourdes wurde danach zu dem Wallfahrtsort überhaupt. Warum ausgerechnet Lourdes, wenn es doch an vielen Orten Erscheinungen gegeben hat?
Dass Lourdes jetzt mittlerweile zum zweitgrößten Tourismusort Frankreichs avancieren konnte und auch zum größten Wallfahrtsort Europas, hängt sicher damit zusammen, dass eben Lourdes selbst von der Ortschaft her sehr reizend auf die Leute wirkte. Es war da zuerst einmal diese Grotte, dann diese wilde Pyrenäen-Romantik, dann aber auch der Zug, der schon sehr schnell in Lourdes ankam und eben die Menschen nach Lourdes befördern konnte. Und genauso die Seherin selbst, die in ihrer Person sich sehr schnell vom Geschehen zurückzog, sodass eben die Kirche sehr schnell das Geschehen für sich in Anspruch nehmen konnte. Es war nicht so wie in anderen Marienerscheinungsorten, wo eben die Seher selbst dann noch etwas extravagant wurden und so einen Problemfall darstellten.
Wenn es auch oder vielleicht sogar vor allem der landschaftliche Reiz war, der viele dahin zog, dann rücken doch die sogenannten Wunderheilungen in den Hintergrund.
Nicht in der damaligen Sichtweise. Die Natur wurde ja an sich auch schon als eine Quelle der Offenbarung gesehen. Und wo die Natur so überwältigend war, war es ja normal, dass Gott dort eben auch erscheinen würde.
Wie zuverlässig sind denn diese Wunderheilungen? Sind die wissenschaftlich überhaupt abgeklärt?
Die Wunderheilungen an sich sind wissenschaftlich, sind medizinisch sehr gut, immer nach dem besten Stand der damaligen Medizin dokumentiert. Dass es Heilungen gegeben hat, glaube ich, ist unleugbar, wird auch von niemandem geleugnet. Was jetzt eine andere Frage darstellt, ist, ob denn diese Heilungen für immer unerklärbar sind oder nicht. Und da muss man natürlich schon sagen, dass das ein Unterschied ist.
Wie erklären Sie diese Heilungen?
Ja, ich glaube, man kann diese Heilungen auch versuchen, mit einem anthropologischen Modell etwas zu erhellen, indem man von Selbstheilungskräften reden versucht, die eben durch die Symbolik, durch den Ritenvollzug, durch das ganze Umfeld, auch durch den persönlichen Glauben aktiviert worden sind. Was natürlich auch eine theologische Deutung absolut nicht ausschließen will.
Ihre Deutung, Ihr anthropologischer Ansatz ist ganz sicher einer, der die gläubigen Katholikinnen und Katholiken nicht freuen wird. Welche Bedeutung hat denn Lourdes, haben solche Erscheinungen für die Glaubensgemeinschaft?
Josef Ratzinger, der noch Präfekt der Glaubenskongregation war, hat ja selbst auch von anthropologischen Strukturen der Privatoffenbarungen, eben von Erscheinungen geredet, und nachher wurde er Papst. Es gibt natürlich eine gewisse Kategorie von Gläubigen, die natürlich den liebgewonnenen Wunderglauben nicht aufgeben wollen. Und diese Leute sind natürlich dann eben auch darauf aus, immer wieder das Übernatürliche direkt erfassen zu können. Und diese Leute ziehen das heute weniger nach Lourdes, denn zum Beispiel nach Medjugorje oder anderen kirchlich dann eben nicht anerkannten Wallfahrtsorten, wo aber das Wundersame, das vermeintlich Übernatürliche, noch live miterlebt werden kann.
Das war der Theologe Patrick Tondelinger über das Wunder von Lourdes. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Urs Bruderer und für die Nachrichten Christian Lüscher. Am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.